Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur monatlichen Sendung Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Raphael Bonelli. Am Mikrofon Barbara Auer. Einmal im Monat beleuchtet Professor Bonelli, er ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sowie Facharzt für Neurologie hier in Wien, ein Thema direkt aus unserem Alltag genommen. Er beleuchtet es dann aus katholischer Sicht und natürlich aus der Sicht seines Fachgebiets der Psychiatrie. Heute werden wir mehr hören zum Thema das Leben unnötig schwer machen. Ja, vielleicht kennen Sie auch dieses Phänomen, dass es oftmals komplizierter und unnötig schwerer wird, als es eigentlich notwendig wäre. Begrüßen Sie mit mir unseren heutigen Referenten, Herrn Professor Bonelli. Einen schönen Vormittag, willkommen.
Grüß Gott allesamt. Ich bin froh, wieder mal hier im Radio zu sein und mich mit Ihnen auszutauschen. Und ich lasse mir oft das Thema einfach aus meinem Alltag als Psychiater schenken. Und ich habe heute schon 2 Therapiestunden gehabt und eine Patientin davon hat mir gesagt, ich verstehe jetzt ein bisschen, was Psychotherapie bedeutet und hat mir das dann näher erklärt. Für mich waren die Emotionen immer maßgebend, als wären sie die Wahrheit, als müsste ich mich danach richten. Und das ist ein wahres Wort. Das ist ein wahres Wort, dass viele Menschen sich selbst verheddern in dieser Problematik, dass das Bauchgefühl, die Emotionen für sie maßgeblich sind, also Richtungsschnur des Lebens, Kompass im Alltag, und das kann nur schiefgehen. Und deswegen ist Psychotherapie etwas, eine Methode, wo man Ordnung macht. Nicht Ordnung einerseits in den Bauchgefühlen, Ordnung zweitens auch im Bereich des Kopfes, weil man manchmal einfach völlig wirre Ideen im Kopf hat, die das Leben dann verwirren. Und drittens auch Ordnung im Herzen, dass man manchmal eben Dinge viel wichtiger nimmt, als sie eigentlich sind, zum Beispiel den Beruf wichtiger als die Familie, als klassisches Beispiel. Oder den Sohn wichtiger als den eigenen Mann. Das wäre so eine Unordnung im Leben. Aber die Ordnung, die dieser Frau gegangen ist, ist die Ordnung in den Emotionen. Für mich waren Emotionen immer maßgebend, als wären sie die Wahrheit, das hat sie gesagt. Und sie hat gelebt aus einer Angst, dass Gott sie verwirft. Ich habe mich in der Zwischenzeit durch die Therapie von der Selbstzerfleischung verabschiedet. Ich habe Klarheit, was ich getan habe. Ich habe Klarheit auch, dass bei mir die Angst stärker war als der Glaube. Und das war Hochmut. Als könnte ich selbst etwas gut machen und das kann ich nicht. Und sie hat eben durch die Therapie gemerkt, dass sie in sich etwas trägt, was ihr das Leben schwer macht. Das ist das Thema der heutigen Sendung, sich unnötig das Leben schwer machen. Viele Menschen machen sich das Leben schwer, weil sie sich einen inneren Druck machen, eine innere Spannung, die darin mündet, dass sie immer mehr leisten müssen und immer weniger zufrieden sind. Nicht? Und dieses Ich muss alles selber machen, das nennt man auch Perfektionismus. Und da habe ich jetzt meine Erfahrungen als Psychiater und Therapeut auch in ein Buch hineingeschrieben über Perfektionismus, weil ich völlig überzeugt bin, dass das die große Krankheit der Stunde ist, die große Krankheit einer Gesellschaft, die sich langsam vom Christentum verabschiedet. Und dadurch müssen die Menschen, weil es Gott nicht mehr in ihrer Realität und ihrem Alltag gibt, müssen sie immer perfekter werden. Nicht weil im gesunden Leben gibt es eben das Geschöpf und den Schöpfer. Und das Geschöpf muss eben nicht perfekt sein, weil der Schöpfer perfekt ist. Und weil sie sich eben dem Schöpfer gegenüber sehen, als jemanden, der fehlerhaft ist und der nicht perfekt ist, aber sie können sich an etwas anhalten, was perfekt ist, nicht? Aber diese sich selbst hochschrauben als Herrn der Schöpfung, als denjenigen, der schon fast gottartig ist, das macht Angst. Und die meisten Menschen heute haben sehr viel Angst und nehmen diese Angst auch nicht wahr. Und Perfektionismus ist auch eine Form, eine Maske zu tragen, künstlich zu sein, nicht authentisch, nicht ehrlich und offen, sondern künstlich, artifiziell. Und nicht wirklich auf den anderen Menschen zugehen können und aber auch nicht auf Gott zugehen können. Die Menschen, der perfektionistische Mensch bleibt in sich und hat Angst um sich, weil das Problem der Angst ist eben, dass man dadurch auf sich selbst zurückfällt. Und das nennt Fritz Künkel, ein bekannter Psychiater und Psychotherapeut, die Ich-Haftigkeit, diese Angst um sich selbst, die es verunmöglicht, auf ein Du zu schauen. Nicht? Und diese Angst um sich selbst, ichhaft oder neurotisch, verhindert dieses offene Zugehen auf Gott, das offene Zugehen auf etwas, was höher ist als man selbst. Das nennt man eben in der Psychologie die Selbsttranszendenz oder auch die Sachlichkeit. Das verunmöglicht die Ichhaftigkeit und deswegen ist der Mensch gefangen in sich selbst. Gefangen und unfrei für eine Beziehung. Was für eine Therapie gibt es hier für den religiösen Menschen? In erster Linie die Gottesbeziehung, eine gesunde, eine ruhige, eine gelassene Gottesbeziehung. Und die schönste Gottesbeziehung oder der schönste Ausdruck oder die schönste Form der Gottesbeziehung meiner Meinung nach ist die Beschauung, die Kontemplation, die Anbetung, weil man da als Anbeter sich selbst vergisst. Und ich bin so beeindruckt von einer Stelle im Katechismus der katholischen Kirche, der über die Anbetung sagt, dieses aufmerksame Schauen auf Jesus ist Verzicht auf das Ich. Verzicht auf das Ich, das ist so ein Schlüsselsatz, nicht? Also Menschen sind heute sowas von getrieben durch ihre Sorgen, durch das Internet, durch ständige E-Mails, die reinkommen, durch ein Handy, wo sie ständig erreichbar sind. Und in der Anbetung, wo sie das alles ausschalten, schauen sie nur Gott ins Gesicht. Und da verzichten sie auf das Ich und da verzichten sie auch auf die Angst um das Ich. Nicht, weil der Schlüssel für die Gottesbeziehung und für ein glückliches Leben überhaupt ist die Überwindung der Angst. Die Angst um sich selbst. Und dieses, noch einmal, dieses aufmerksame Schauen auf Jesus ist Verzicht auf das Ich. Und so paradox das klingt, damit der Verzicht auf die Angst. Man kann auf die Angst verzichten. Und der Katechismus begründet das auch. Denn der Blick Jesu reinigt das Herz. Nicht? Wie schön ist das hier? Der Blick Jesu reinigt das Herz. Dieses angsterfüllte, kleinliche Herz, das um sich selbst kreist, das wird eben im Blick auf das Du und auf das Du schlechthin, nämlich Gott, gereinigt. Und dann geht der Text weiter. Das Licht seines Antlitzes erleuchtet die Augen unseres Herzens und lässt uns alles im Licht seiner Wahrheit und seines Mitleids mit allen Menschen sehen. Also hier sehen wir, in der Psychologie sagen wir Sachlichkeit dazu. Der Mensch kann von sich selbst absehen und sieht die Dinge plötzlich sachlich, das bedeutet, wie sie wirklich sind. Und nicht mehr durch seine eigene subjektive, ichhafte, egozentrische Brille, sondern er sieht, wie die Dinge wirklich sind. Er nimmt das wirklich wahr und er kann dann objektiver handeln. Er kann gerecht sein, jedem das Seine geben zum Beispiel nicht. Er kann tapfer sein, weil die Tapferkeit überwindet eben die Angst. Er kann stark sein, Stärke ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das alles wird möglich, wenn er auf das Ich verzichtet und ganz im Du aufgeht. Nicht? Also dieses gläubige Schauen auf Jesus, diese kontemplative Haltung, die eigentlich allen, zu der alle Menschen fähig sein sollten oder sein könnten. Da kann jeder Mensch hingelangen. diese Haltung ist so eine Befreiung. Und bei vielen meiner Patienten, die kommen gehetzt und gequält von ihren alltäglichen Sorgen, von Konflikten, wo beide ichhaft in einer Angst verharren, ohne auf das Du zu schauen und ohne auf den anderen zugehen zu können. Nicht hier sehe ich ein Defizit an Kontemplationen, ein Defizit an Beschaulichkeit, weil der kontemplative Mensch kann zwei Schritte zurückgehen von den Problemen und kann Dinge aus einer Distanz betrachten, aus einer gesunden Distanz und kann dann plötzlich sehen, wie die Dinge richtig sind. Das heißt, zusammengefasst, Perfektionismus ist eine zu große Angst um sich selbst mit einer Angst vor Fehlern, weil man Angst davor hat, getadelt zu werden. Und die Auflösung dessen ist im religiösen Menschen die kontemplative Haltung, dieses Schauen auf Jesus, der die Angst auflöst.
Wir haben zwei Hörer jetzt in der Leitung, aber zuvor möchte ich auch noch einen kurzen Hinweis geben auf das Buch, das soeben erschienen ist, das Buch, das neue Buch von Herrn Professor Bonelli. Es heißt Perfektionismus, wenn das Soll zum Muss wird. Also das heutige Sendungsthema ist auch Titel dieses Buches, Perfektionismus, erschienen ist es im Patloch Verlag. Und nun begrüßen wir unseren ersten Hörer aus Wien. Es ist Herr Riedl in der Leitung. Bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott, Herr Riedl.
Ich möchte Ihnen danken einmal für das Buch über den Perfektionismus. Ich habe das schon einmal für mich gelesen und ich habe viele wertvolle Anregungen auch für mein Leben bekommen. Es sind auch sehr gute Fallstudien drinnen, auch über Personen, wie die so mit ihrem Perfektionismus leben. Und ich kann das also nur allen empfehlen, auch Menschen, die glauben, dass sie nicht perfektionistisch sind, weil das Buch doch eigentlich die Augen für das Wesentliche öffnet.
Darf ich da kurz was dazu sagen? Es sind lauter reale Personen drinnen, aber die sind biografisch so geschützt und verfälscht, dass niemand erkannt werden kann. Das ist versteht sich von selbst und Psychiater schreiben Bücher immer so. Aber ich glaube, es ist wichtig, das auch noch klarzustellen.
Nein, dann ich habe niemanden erkannt, aber ich sage es nur, dass das auch so wichtig ist, wenn man Dinge hört von Leuten, die das eben durchgemacht haben. Und das ist ein Stück weit auch eine Hilfe für jeden Menschen. Und jetzt zu meiner Frage. Ich bin auch Kirchenmusiker. Und wenn wir uns für eine Messe vorbereiten, dann machen wir das eigentlich doch sehr engagiert beziehungsweise sehr perfektionistisch, ja, damit es auch schön ist und gut ist. Und wir wollen einfach, ich will nicht so brillieren, aber doch eine wunderschöne Messe musikalisch gestalten. Und ich habe ein bisschen den Eindruck in der Kirche, auch wenn ich mir so diese Vorbereitung anschaue für die Messe, wo alles punktgenau eingeteilt ist, welches Lied jetzt kommt und welcher Text und welche Lesung, dass man da vielleicht auch manches Mal oder in der Musik ein bisschen zum Perfektionismus neigt oder vielleicht in Klammer gefragt, darf man vor Gott doch perfektionistisch sein?
Lieber Herr Riedl, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie so aktiv immer bei meinen Sendungen mitmachen. Das ist ja schon eine Tradition, dass Sie die erste Frage stellen. Und das, was Sie da sagen, ist mir sehr wichtig, weil viele, die über Perfektionismus so Ratgeberbücher geschrieben haben, haben den Perfektionismus so, also haben das Perfektionsstreben verteufelt. Ja, ich unterscheide zwischen einem gesunden und einem ungesunden Perfektionsstreben. Und würde ich gerne auseinanderhalten, nicht? Also der Mensch ist berufen, eine gute Arbeit zu leisten. Und es ist toll, wenn ein Kirchenmusiker keinen falschen Ton spielt. Und wenn ein Orchester wirklich gut zusammen harmoniert. Ja, es ist großartig, wenn wenn der Installateur fehlerlos arbeitet. Das ist alles sehr, sehr gut. Und insofern kann ich da beruhigt Ihre Frage so beantworten, dass das gar kein Perfektionismus ist, sondern ein gesundes Perfektionsstreben. Das ungesunde Perfektionsstreben, das neurotische, krankhafte Perfektionsstreben, das nennt man Perfektionismus. Und das ist dadurch gekennzeichnet, dass es dem Perfektionisten gar nicht so sehr um die Perfektion geht, sondern um seine Tadellosigkeit. Er hat Angst vor Tadel und er vermeidet angstvoll Fehler. Er will nicht getadelt werden, er will perfekt dastehen. Das ist ganz was anderes als ein Michelangelo, der ein perfektes Werk macht. Das ist jemand, der Angst davor hat, dass er einen Fehler macht. Und wenn Sie als guter Kirchenmusiker sich gut vorbereiten, aber dann gelassen sind, wenn Ihnen irgendein Ton misslingt, dann sind Sie nicht perfektionistisch. Aber wenn Sie sich dann ein Leben lang oder ein paar Stunden lang ein ungutes Gefühl haben, weil Sie einmal daneben in die Tasten gegriffen haben, dann hat das was mit Perfektionismus zu tun, weil dann, verstehen Sie, dann geht es gar nicht mehr um das Lob Gottes, sondern dann geht es mehr um das Ich. Das ist der Unterschied. Ja, die Ich-Haftigkeit ist der Unterschied. Ja, und viele Menschen, die sagen, sie können sich etwas nicht verzeihen, da sage ich dann immer, ja Moment, was bedeutet das, sie müssen sich auch gar nichts verzeihen. Erstens muss ihnen derjenige verzeihen, dem sie was angetan haben, und zweitens muss ihnen Gott verzeihen. Aber sie selbst müssen sich gar nichts verzeihen. Aber was die damit meinen, ist, dass sie damit nicht umgehen können, einen Fehler gemacht zu haben. Und das ist der Perfektionismus. Das sind wir genau dort.
Ja, also Sie bestätigen eine Aussage von einem Pfarrer, der gesagt hat, man soll sich wirklich bestmöglichst vorbereiten auf die Heilige Messe. Genau. Aber wenn ein Fehler passiert, Gott kann damit umgehen und er wird das verzeihen. Also die Kirche ist eben nicht der Ort, wo alles letztendlich doch perfekt sein muss und dass man dann wirklich wochenlang leidet, wenn man einen Fehler macht. Also vor Gott darf man einen Fehler machen, aber man soll sich auch möglichst gut vorbereiten. Ne?
Ja, aber die großen Künste sind ja in der Kirche auch erblöd, nicht? Wenn Sie nach Rom fahren und sich den Petersdom anschauen und dann sehen Sie, was für großartige Künste möglich waren, aber großartige Künste sind auch erst in einer Freiheit möglich, in der Freiheit, dass Fehler auch zu Menschen gehören. Also die Kirche hat das Potenzial, weil die Kirche ja auch die Beichte zum Beispiel hat, als Prinzip, dass es auch Fehler gibt, aber dass man sie auch wieder gut machen kann. Die Kirche ist barmherzig im Gegensatz zum Zeitgeist, der einen Fehler niemals verzeiht.
Ja, wie gesagt, also dann danke ich für die Antwort und wie gesagt, also für mich nehme ich mit, also der Untertitel vom Buch heißt ja, wenn das Soll zum Muss wird, und da nehme ich für mich heraus eben, ich darf gut sein, ich darf was leisten, aber es soll nicht zu einem zwanghaften Mensch werden, dass ich nicht mehr herauskomme. Ne?
Richtig, ja. Genau.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit, auch Ihrer Frau alles Gute.
Dankeschön.
Viel Freude, gell? Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Die nächste in der Leitung ist die Frau Elisabeth. Willkommen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Elisabeth.
Ich möchte mich eben bedanken Ihren Vortrag.
Ja.
Ich höre eben seit circa einem Monat Radio Maria.
Gut.
Und ich bin eben gerade in einer Krise und es ist wirklich so eine Bereicherung. Erstens dieser Sender und jetzt höre ich schon den zweiten Vortrag von Ihnen und ich habe mir auch schon das Buch gekauft von der Zwischen Religion und Spiritualität. Da lese ich gerade darin, also es hilft mir sehr und ich bin eben auf der Suche nach einer Psychotherapie, wo das wirklich ganz ernst genommen wird, der Glaube, und weil das findet man so schwer. Also das, ich suche schon die ganze Zeit.
Dann gebe ich Ihnen gerne einen Tipp, also ein Psychotherapeut, wie auch ein Priester, muss wissen, wo die Grenzen seines Handwerks liegen. Mhm. Ja, und beim Psychotherapeuten liegt die Grenze seines Handwerks in religiösen Inhalten. Wenn ein Psychotherapeut anfängt, sie religiös zu belehren, indem er sagt, ja, das ist ja alles nicht so und am Sonntag müssen Sie nicht in die Messe gehen und beichten, das ist ja schon lang vorbei oder so weiter, dann sagen Sie einfach Dankeschön, stehen auf und gehen. Das hat keinen Sinn. Oder er sagt, Religion, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich für meinen Teil bin schon lange aus der Kirche ausgetreten. Dann sind das unsachliche Übergriffe, zu denen er eigentlich gar nicht berechtigt ist, das aber leider viele, viele Kollegen machen, weil sie glauben, dass sie dann besonders wissenschaftlich sind, was überhaupt nicht stimmt. Das heißt, er muss einen Respekt haben vor dieser Ressource, weil die Wissenschaft sagt, dass Religion den Menschen gut tut. Aber er soll sich nicht in ihr religiöses Leben einmischen, sondern er soll sagen, gut, dass sie diese Religion haben und dass ihnen das hilft. Sehr gut. Und ich unterstütze sie in ihrer Religiosität und wir schauen uns jetzt halt an, was sie für ein Problem haben. Ja, aber diese Vermischung zwischen Psychotherapie und Religion macht den Psychotherapeuten zum Guru und das ist gefährlich. Ja, das lehne ich ab. Sondern es muss eine strikte Trennung sein der Kompetenzen, wo ein Psychotherapeut auch weiß, da bin ich nicht mehr kompetent und da kann ich nichts mehr beitragen, ja, zum Thema Schuld zum Beispiel. Nicht?
Also ja.
Schuldvergebung, der Psychotherapeut kann nie Schuld vergeben. Ich hatte heute eine Patientin, die abgetrieben hat und die hat den Therapeuten gewechselt, weil er gesagt hat, mein Gott, das kann man doch alles psychologisch erklären. Und sie sagt, nein, das ist eine Schuld von mir und ich will das gar nicht psychologisch erklären, sondern das ist eine Schuld und das trage ich und es geht mir besser, wenn ich damit ernst genommen werde. Und eben diese Bagatellisierung, da sind manche Psychotherapeuten sehr unsensibel, indem sie nicht respektieren, dass jemand auch zu Recht Schuldgefühle haben kann. Also suchen Sie sich jemanden, der muss nicht selber religiös sein. Natürlich ist es besser, wenn er religiös ist, weil dann kennt er sich in ihrer Realität besser aus. Aber wichtig ist ja, dass er diesen Respekt hat vor Religion, erstens, und zweitens, dass er nicht übergriffig wird, indem er sich in Dinge mischt, die nichts angehen. Das wäre mein Tipp.
Ja, danke schön.
Ja? Haben Sie sonst noch eine Frage oder habe ich das jetzt beantwortet?
Ja, Sie haben es beantwortet.
Gut.
Danke schön.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Danke, ja, Wiederhören.
Unsere nächste Hörerin ist aus Niederösterreich und wir begrüßen Frau Margarete in der Leitung.
Frau Margarete, hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich wollte Ihnen nur danken für diese Aussage, die Sie gemacht haben, von diesem krankhaften Ich, dass das eigentlich nur gesund wird, wenn man die Beziehung zu Gott vertieft. Und das freut mich so, dass Sie dieses auch von dem Katechismus, von der Beschauung gesagt haben, der Blick Gottes hält die Seele. Und ich habe zwar keine Erfahrung, keine psychologische vom Psychologen, aber ich habe das aus meiner Erfahrung von Gott und habe das auch einem Bekannten, der in dieser Situation ist, geraten. Und da freue ich mich jetzt, dass ich das Richtige gesagt habe. Und wenn das wirklich jemand täte, in dieser Verfassung von diesem krankhaften, perfektionellen Ich, das geht mit der Beschauung, mit der Hinwendung zu Gott, geht das eigentlich sehr rasch. Schon in weniger Zeit spürt man eine Umwandlung von sich selber.
Genau. Also das ist schön, dass Sie auch zu einem ähnlichen Schluss gekommen sind oder dass Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Also mir hilft das auch persönlich sehr, dass man, weil als Psychiater bekommt man natürlich auch viel ab, sozusagen. Das ist natürlich auch ein sehr belastender Beruf, wenn auch ein sehr schöner. Und wo ich dann wirklich Kraft danke, ist in der Anbetung, wo man
wenn man alles wegwirft auf Gott hin und sich nur von ihm geschenken lässt. Und
das ist
auch ein sehr wichtiger Satz gewesen, dass wir gesagt haben, das habe ich nämlich dem auch gesagt, der Psychiater kann die Schuld nicht vergeben, geh endlich einmal zur Beichte.
Ja, richtig. Gut, der Psychiater kann die Schuld nicht vergeben, aber es ist nicht so, dass er nichts kann. Nicht? Er kann auch was machen, je nachdem.
Sage, er kann dich nur beraten, aber er kann die Schuld nicht vergeben.
Ja, aber da haben Sie ganz recht. Das ist genau so ist es, nicht? Aber ich will auch nur sagen, der Beruf des Psychiaters hat schon seine Berechtigung. Es gibt viele Dinge, die die Priester nicht lösen kann und die der Psychiater schon lösen kann.
Ja,
zum Beispiel eine Depression und solche Sachen. Also es ist nicht, auch die Beichte ist ein ganz, ganz wichtiges Sakrament und das sage ich, glaube ich, in jedem Vortrag, den ich halte. Aber es ist auch kein Allheilmittel für alle möglichen Sachen, nicht? Also die Beichte heilt zum Beispiel keinen Knochenkrebs und sie heilt auch keinen Knochenbruch und sie heilt auch keine endogene Depression. Also es gibt auch viele religiöse Menschen, die glauben, wenn sie ganz fest beten, dann gehen alle psychischen Symptome weg. Und das ist auch nicht richtig. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Der Arzt und der Psychiater haben seine Berechtigung, aber sie müssen die Grenzen ihrer Kompetenz anerkennen. Und ich glaube, das sehen wir eh gleich. Aber das ist mir ganz wichtig, weil manche religiöse Menschen übertreiben dann. Die sagen zum Beispiel, ich nehme keine Medikamente, ich muss das selber schaffen. Und das ist ein blöder Satz, nicht? Weil das sagen sie ja auch nicht bei einem Knochenbruch. Also man soll sich richtig beraten lassen von einem guten Fachmann oder Fachfrau, aber dann soll man auch das in Anspruch nehmen, was die moderne Medizin anzubieten hat. Das geht
ja, selbstverständlich.
Natürlich.
Dafür gibt es ja auch schon heutzutage sehr viele Priester, die Psychiater sind.
Ja, ich halte absolut nichts von dieser Mischung.
Nein?
Nein, weil es ist eine ganz verschiedene Kompetenz. Sie können nicht gleichzeitig Jesus Christus verkünden und sozusagen Stellung nehmen und als Psychotherapeut nicht Stellung nehmen. Weil der Psychotherapeut zeichnet sich ja dadurch aus, dass er sagt, hier ist eine Grenze und da gehe ich nicht hinein. Also Psychiater und Priester, das gibt's nicht, sondern Psychotherapeut und Priester gibt's, weil Psychiater ist eine viel zu lange Ausbildung. Muss er Medizin studieren, bla bla bla, also das gibt's nicht normalerweise oder ganz selten. Aber Psychotherapeuten gibt's, aber das ist meistens eine unglückliche Kombination, davon halte ich.
Nein, ich habe das nur so gesehen in dem Zusammenhang eben, dass der Psychiater ihm hilft, das zu überwinden, und aber dass er gleichzeitig die Schuld vergeben kann durch die Beichte, so meinst du?
Ja, das soll wir andere vergeben, weil es vergibt ja eigentlich Jesus Christus im Sakrament der Beichte, und da ist die Rolle des Priesters die des Vaters, die des Richters, und das genau alles darf der Psychotherapeut und Psychiater nicht sein. Also hier widersprechen sich diese zwei Rollen. Deswegen plädiere ich für eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Seelsorge und Psychiatrie, aber nicht zu einer Vermischung. Ist nicht.
Ja. Danke,
das verwirrt den Menschen. Ich hatte mal sehr beeindruckend einen Priester in Therapie, der vorher bei einem anderen Priester in Psychotherapie war. Und dann hat er gesagt, ja, und ich wechsle jetzt zu Ihnen. Dann sage ich, und warum? Hat er gesagt, ja, Sie müssen sich vorstellen. Der hat mich nie zwischendurch angerufen. Dann habe ich gesagt, ja, war ein Psychotherapeut. Und er hat mich nie angerufen, mich gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ein Psychotherapeut macht das nicht. Dann hat er gesagt, ja, aber das war ja ein Priester. Nicht? Und der muss sich doch um mich kümmern, verstehen Sie? Also die Vermischung der Rollen sind immer da, weil ein Priester ist immer Priester. Nicht? Das ist etwas, was Gott sei Dank so ist. Wir brauchen die Priester als Priester. Wir brauchen die Priester nicht als Maurer, nicht als Soziologen und nicht als Psychotherapeuten. Wir brauchen sie als Priester.
Wir danken der Frau Margarete für ihren Anruf und für diese gute Frage und begrüßen jetzt aus Salzburg die Frau Anna.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Bonelli.
Grüß Gott.
Meine Frage wäre, ich will wieder Psychotherapie machen von meinem Psychiater aus. Und naja, ich sträube mir weiter dagegen. Ich war schon ein paar Mal wegen bipolarer Störung und Alkoholproblematik. Und meine Frage war, was halten Sie von der Hagiotherapie, dass man einen Hagiotherapeuten sucht?
Die Hagiotherapie ist keine Psychotherapie. Die Hagiotherapie ist eine Form der Seelsorge. Und ich finde das gut. Es kann eine schöne und gute Begleitung sein, aber sie ist nicht dasselbe wie eine Psychotherapie. Da muss man, glaube ich, sehr präzise denken auch. Es klingt fast wie eine Psychotherapie, weil sie Hagiotherapie heißt. Das ist ein bisschen unglücklich und missverständlich. Aber ich halte sehr viel von der Hagiotherapie, wenn sie auch ihre Grenzen einhält, nämlich dass sie keine Psychotherapie ist. Dann halte ich es für gut. Ich halte es für schlecht, wenn die Hagiotherapie glaubt, sie kann die ganze Welt erklären. Und sie kann alle Krankheiten heilen, die es so gibt auf der Welt. Ich meine, das sagt ja die Hagiotherapie an und für sich nicht, aber manche Hagiotherapeuten könnten das vielleicht sagen. Die Selbstüberschätzung von sich selbst als Person oder seiner Methode ist immer sehr gefährlich. Und das gilt eben für alle Professionen. Und das würde ich auch bei der Hagiotherapie sagen. Aber Hagiotherapie kann ich sehr empfehlen. Aber wenn Sie, also es ist nicht dasselbe wie eine Psychotherapie. Das ist das Einzige, was ich sage. Aber ich kenne Sie jetzt natürlich nicht. Wenn Sie sagen bipolare Störung, dann, also wenn das stimmt, die Diagnose, dann brauchen Sie ein Medikament und überhaupt keine Therapie. Wenn Sie das zweite, das Alkoholproblem, das Sie genannt haben, da kann Ihnen eine Hagiotherapie mit Sicherheit helfen. Und da kann Ihnen auch eine Psychotherapie helfen. Ja? Mhm. Und wahrscheinlich deswegen hat sie der Psychiater das hingeschickt. Machen Sie das. Ich glaube, Sie sind ein religiöser Mensch und Sie fühlen sich wahrscheinlich in einem seelsorglichen Kontext, das ist die Hageltherapie, sicherlich wohler. Also wenn Sie sich in der Psychotherapie nicht wohlfühlen, dann gehen Sie nicht weiterhin. Aber was ist denn das, was Sie stört? Was stört Sie daran? Was stört Sie an der Therapie? Sie waren ja schon ein paar Mal
es
dort.
Es geht nichts weiter, ich weiß nicht, warum.
Es geht nichts weiter in der Therapie. Aber vertrauen Sie dem Therapeuten oder der Therapeutin oder sind Sie so irgendwie so rückhaltend?
Nein, das nicht.
Nein heißt was? Nein, dass Sie vertrauen?
Ich bin ehrlich, also ich vertraue und
Sie vertrauen.
Bin nicht zurückhaltend.
Okay, ja, und es geht nichts weiter, meinen Sie reden und es passiert dann nichts, oder was?
Ja, und da, worüber das geredet wird, das ist einfach nicht...
Ja, aber Sie haben das ja in der Hand, worüber Sie reden mit dem Therapeuten.
Ja.
Aber Sie fühlen sich insgesamt, Sie sehen keinen Sinn darin, richtig? Mhm. Ich meine, was ich meinen Patienten immer sage, also natürlich arbeite ich jetzt mit Ihnen, aber Sie bringen die Themen und es ist natürlich, die Frage ist immer, was macht man aus einer Psychotherapie als Patienten? Was macht man draus? Und deswegen überlegen Sie sich noch einmal, das kann ich natürlich nicht jetzt im Detail mit Ihnen erarbeiten, aber wie nutzt man die psychotherapeutische Kompetenz des Experten am besten? Ja, also es ist gut, sich vorzubereiten, sich überlegen, was bespreche ich mit ihm, was nicht. Es gibt viele Leute, die viel zu lange um den heißen Brei herumreden, statt dass sie präzise sagen, das und das ist meine Sache. Ich trinke zu viel Alkohol und zwar so und so und so viel und die Situationen, in denen ich Alkohol trinke, sind die und die und die. Probleme habe ich in meiner Ehe, bla bla bla, verstehen Sie? Wenn Sie so konkret sind, glaube ich, dann geht eher was weiter, als wenn Sie da stundenlang bei irgendwelchen Gefühlssituationen bleiben, weil auf der Gefühlsebene löst man das nicht.
Ja.
Aber es sind nur allgemeine Tipps. Aber wenn Sie sich wohler fühlen mit einer Hageltherapie, dann wechseln Sie.
Ja, ich muss erst probieren. Ich habe noch nie gemacht. Ich habe das sehr viel, lang schon vor 10 Jahren schon, weil
alles gut.
Ich soll es machen. Und
aber eine Psychotherapie ist ähnlich wie Exerzitien. Das machen Sie auch selbst, verstehen Sie? Also Sie müssen was draus machen oder auch nicht. Aber es kann auch zwischen Ihnen und dem Therapeuten halt nicht klappen. Das kann auch sein. Da muss man wechseln.
Ja.
Alles Gute.
Gut, danke. Wiederhören.
Aus Niederösterreich ist jetzt die Frau Elisabeth in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Elisabeth.
Ja, grüß Gott. Und zwar rufe ich meinen Neffen an. Der hat Motoranom 2. Und das hat er schon 2 Jahre. Und
was hat er genau?
Motoranom 2, die Nummer 2. Da gibt es 1 und 2. Kennen Sie das?
Okay.
Ja, und die Medizin ist jetzt praktisch abgeschlossen. Und jetzt habe ich zufällig in der Zeitung gelesen, es ist zwar eine deutsche Zeitung, da hat eine Frau ein Reizdarmsyndrom, die hat auch die Medizin. Die hat nichts mehr essen können, gar nichts. Und da hat ihr aber ein Psychotherapeut helfen können. Glauben Sie, ist das beim Sohn? Weil es geht ja um das Thema Perfektionismus. Er war immer gesund und ich glaube, durch die Firmen hat es, wissen Sie, er hat alles gut machen wollen und alles besser sein wollen. So genau gibt es das, dass es durch das eintritt und glauben Sie, dass da auch sich also helfen kann?
Jetzt, Sie haben gesagt, er hat die Diagnose Motorinom 2, ich kenne das nicht.
Kennen Sie es nicht?
Was ist das? Was ist das ungefähr?
Eine Nervenkrankheit, also eine Muskelkrankheit. Die Muskel, er kann die Hände, er kann so mal, nichts mehr bewegen. Und Füße, er kann schon noch gehen. Aber abbucken, so mal aufhalten kann er nichts und so.
Dann, also wenn das wirklich eine Muskelerkrankung ist, dann hilft keine Psychotherapie hilft nicht, dass die Muskelkrankheit weggeht. Psychotherapie kann höchstens helfen, mit der Krankheit umzugehen.
Ach so, aha. Mhm.
Ja. Aber er kann nicht, es kann nicht die Krankheit verschwinden, wenn es eine echte Muskelerkrankung ist.
Aha,
das heißt sicher anders. Ja, ich bin ja auch Facharzt für Neurologie. Also ich kenne diese Krankheit so nicht, Motorinom 2. Heißt wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber wenn Sie sagen, es ist eine Muskelerkrankung, sowas gibt es leider immer wieder. Ja, und dann hilft Psychotherapie gar nicht, was die Krankheit betrifft. Aber in der Krankheitsaufarbeitung, das bedeutet, warum habe ich diese Krankheit und was macht das mit mir und wie gehe ich damit um?
Genau das meine ich, ja.
Das geht schon. Da hilft die Psychotherapie schon, ja.
Aha, das meine ich, ich glaube, ihr habt das nie verkaufen können. Also,
ja, Aber was auch sehr hilft, ist eine Seelsorge, eine gute. Ja, weil letztlich geht es auch darum, viele verzweifeln dann an Gott und sagen, wieso schickt mir Gott das und was bedeutet das für mich und ich bin jetzt vielleicht sogar böse auf Gott und nicht also dieses Hadern mit Gott, dass man jetzt eine schwere Krankheit hat. Also da müssen Sie sich überlegen, was tut ihm besser. Nicht? Da, hier bieten beide Kompetenzen etwas an. Die Seelsorge und die Psychotherapie. Das ist nicht dasselbe, wir haben verschiedene Kompetenzen, aber beide können da einen Beitrag leisten, der gut ist. Ist er religiös?
Ja, schon.
Ja, hat er einen guten Seelsorger, der ihn begleitet durch diese schwere Zeit? Damit würde ich anfangen, bevor er einen Psychotherapeuten dort.
Ja.
Hat das sehr viel mit dieser Frage zu tun, was tut mir Gott da an und wie gehe ich jetzt mit Gott um? Ja. Weil wenn er religiös ist und eine glückliche Gottesbeziehung hat, dann geht es ihm mit der Krankheit sicherlich besser.
Aha, ja, ist recht. Ja. Danke vielmals.
Gerne, auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Aus Oberösterreich begrüßen wir die Frau Martha in der Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Bonelli.
Grüß Gott.
Ich habe schon etliche Vorträge von Ihnen gehört und mir ist schon öfters auf der Zunge gelegen, einfach anzurufen, aber ich war, da war ich noch nicht so weit.
Ja.
Und heute, schön. Und mir geht es jetzt in letzter Zeit einfach ein Stück besser. Ich habe mehr Kraft.
Aber.
Und heute ist einfach ein Thema, wieder einmal, das mir einfach mich selber sehr betroffen hat auch. Ich möchte die Anruferinnen sagen zum Thema also Psychotherapie. Ja oder nein, oder was mache ich, oder wie gehe ich das an? Ich war vor 5 Jahren in der Situation und ich habe einfach den Drang gehabt, ich brauche jetzt eine Psychotherapie, war aber vorher auch bei den Ärzten. Es ist relativ schnell gegangen bei mir, dass ich in die Situation gekommen bin. Und habe mir dann einen Psychotherapeuten selber gesucht. Das hat Gott sei Dank sofort gepasst. Und ich bin zu dem hinkommen, zu einem Erstgespräch, und er hat mich gefragt, was kann ich für Sie tun? Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist alles, keine Ahnung, ich war total fertig. Und er hat gesagt, ja, dann können wir was machen. Wenn man nicht weiß mehr, wo man anfangen soll, dann können wir anfangen sortieren. Und wir haben dann 3 Jahre lang wöchentlich, also fast wöchentlich, sortiert, mein Leben sortiert und bin aber auch in den 3 Jahren natürlich auch immer wieder bei Ärzten gewesen. Und ein Arzt hat mich in die Karmeliterkirche geschickt in Linz.
Mhm.
Und
das ist ja eine große Beichtkirche, ne?
Ja.
Die viele Leute beichten,
und,
ja.
Mhm. Ja. Und er hat gesagt, ich habe dann gesagt, na, ich gehe eh öfters in die Kirche. Ja, aber waren Sie schon einmal dort? Habe ich gesagt, nein, dort war ich noch nie. Und hat er gesagt, gehen Sie dort ein, setzen Sie einen ein, Sie brauchen gar nichts zu tun. Es wird irgendwas passieren, irgendwas. Und beim ersten Mal einigen, ich habe müssen wieder ausgehen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Habe es aber wieder probiert. So hat eigentlich dann mein Weg wieder zu Gott, ich habe ganz eine andere Beziehung jetzt zu Gott. Ich bin zu den Anbetungen gekommen, ich bin nach Medjugorje gefahren und ich habe jetzt eine ganz, ich sage mal, eine gesunde Sichtweise in mein Leben wiedergekriegt, für meine Kinder, für meine Familie. Es war praktisch alles am sich aufzulösen. Ich kenne auch sehr viele Menschen, denen was nicht gut geht und versuche auch das zu erklären. Es ist natürlich, wenn man in Krisen ist, sehr schwer zu verstehen. Wenn man schon einmal anfängt, Psychotherapie, wenn man anfängt, Gott, oh, brauche ich nicht, und so weiter. Aber ich habe gemerkt, und ich kann es nur so sagen, mir hat beides geholfen, also eigentlich 3 Sachen. Mir haben die Ärzte geholfen, mir hat die Psychotherapie geholfen und mir hilft Gott. Also es ist eine Kombination von allem.
Ja, Ich meine, Gott hilft ja auch durch den Arzt und Gott hilft auch durch die Psychotherapie, nicht? Also das, glaube ich, ist auch, sollte man nicht gegenseitig ausspielen.
Genau.
Gott ist allmächtig, er hilft, er hilft auch oft eben durch Mittler. Und der Arzt, der mit Gott verbunden ist, oder auch der nur sein Handwerk gut macht, ist ja auch ein Instrument Gottes.
Genau.
Ja, also danke sehr für Ihr interessantes Zeugnis und natürlich, das wissen wir aus der psychologischen Forschung, dass Religion den Menschen gut tut und das Zurückfinden zu Gott, dieses Gefühl der Geborgenheit, ist nicht alles Gefühl, aber das tut schon einmal der Psyche gut. Nicht? Hier stabilisiert sich einiges, weil auch vom Kopf her sehr viel Ordnung wieder hineinkommt in das Leben, nicht? Weil dadurch, dass man sich wieder als Geschöpf versteht, ist auch eine größere Dimension da, die das ganze Leben erklärt, nicht? Die hier einen Kontext schafft, wo nicht alles dann einfach irgendwie passiert, sondern etwa alles eine Beziehung zu Gott erhält und dadurch auch wieder einen Sinn erfährt oder eine Erklärung, nicht? Also insofern tut es auf jeden Fall auch der Psyche gut, wenn sich der Mensch zu Gott bekehrt.
Ja.
Aber das sind trotzdem zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist eben die Psyche und das andere ist die Seele. Ja, obwohl Psyche griechisch ist und Seele heißt, ist es heutzutage, verwendet man es für was anderes, für das emotionale Gefühlsleben. Und das andere, die Seele, unsterbliche Seele in der Beziehung zu Gott, die eben bleibt. Die Psyche bleibt ja in der Form nicht.
Ja, und ich habe auch gemerkt, am Ende, also wir hätten sollen nur mal ansuchen um weitere Psychotherapiestunden. Und da ist das letzte halbe Jahr, das ist dann so verlaufen, dass es keine Themen mehr gegeben hat. Also ich hätte nimmer mehr gewusst, was das noch zu bearbeiten ginge.
Ja, wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen was. Ich persönlich finde 3 Jahre schon ziemlich viel. Und ich finde, irgendwann muss Schluss sein. Und wenn Sie sagen, es waren dann keine Themen mehr, dann ist das schon ein Zeichen, dass man aufhört. Ja, also manche Patienten sind dann ein bisschen, entwickeln eine Abhängigkeit dem Therapeuten gegenüber, aber das sollen dann beide erkennen und sagen, so, und jetzt hören wir auf, weil irgendwie, das ist dann schon auch ein ungesundes Verhältnis dann manchmal.
Genau.
Also da muss man dann auch eine Grenze setzen und sagen, passen Sie auf. Also ich sage das manchmal, ich habe von meiner Profession also getan, was ich konnte, mehr ist nicht drinnen, weil die Psychotherapie ist begrenzt, nicht die Beziehung mit Gott ist unbegrenzt, aber die Psychotherapie ist begrenzt.
Ja.
Und irgendwann, das Ziel des Psychotherapeuten muss von Anfang an sein, dass er nicht mehr notwendig ist. Also das Ende einer Therapie ist kein Scheitern des Therapeuten, das muss man denen auch manchmal sagen, sondern ist ein Zeichen, dass sie gut gearbeitet haben im Normalfall.
Ja.
Wenn er nicht mehr notwendig ist. Das Ziel muss sein, dass er nicht mehr notwendig ist. Ganz wichtig.
Ja. Und er hat mir zum Schluss dann gesagt, er freut sich für mich, dass ich auch den Weg in die Spiritualität gefunden habe, auf einer ganz anderen Ebene, wie es vorher war. Er hat mich gut gehen lassen können und er hat gesagt, ich werde meinen Weg sicher machen. Also er hat jetzt keine Angst, dass es wieder bergab geht. Man weiß natürlich nie, was kommt, aber ich fühle mich jetzt nach 5 Jahren, es ist eine wahnsinnig lange Zeit, aber ich fühle mich dermaßen gestärkt zur Zeit.
Okay.
Und ich kann nur jedem Menschen sagen, Gott nicht aus den Augen zu lassen.
Ja.
Also aus den Augen zu lassen.
Dankeschön.
Ja, ein großes Dankeschön wieder all jenen, die sich auch beteiligt haben an dieser Sendung, beim Zuhören oder auch anrufen und auch Ihnen. Dankeschön, Herr Professor Bonelli, für diese Sendung, für dieses wirklich wichtige Thema, das wir wieder heute bearbeitet haben.
Ich verabschiede mich von allen Hörern und es war so schön wie immer und jetzt habe ich ist mir auch recht. Machen wir es so. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Dankeschön. Verabschieden wir uns hier an dieser Stelle.
Diese Lebenshilfesendung war eine Produktion von Radio Maria Österreich. Wir bedanken uns herzlich bei Barbara Auer für die Moderation. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmet sich der Wiener Psychiater Dr. Dr. Raphael Bonelli heute dem Thema »Wenn das Soll zum Muss wird«. Dazu hat Dr. Bonelli ein Buch geschrieben, das im Padloch Verlag erschienen ist, mit dem Titel »Perfektionismus, wenn das Soll zum Muss wird«. Und darum ging es auch heute in der Lebenshilfesendung, nämlich um den inneren Druck, die innere Spannung, die sich in uns Menschen oftmals aufbaut, dieses immer und immer und immer mehr leisten zu müssen. Es ist nie genug, um den Perfektionismus. Möchten Sie das Buch gerne bestellen oder interessieren Sie sich für das Buch, dann können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden unter der 08328 921 110. Noch ein Wort zu Herrn Dr. Bonelli. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund-Freud-Universität und Direktor des Wiener Instituts für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Und in der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmet sich Herr Dr. Raphael Bonelli dem Phänomen Religiosität im Zusammenhang mit der menschlichen Psyche. Und damit möchte er aus wissenschaftlicher Sicht zu einer positiven Enttabuisierung, wie er selber sagt, der Religion in Psychiatrie und Psychotherapie beitragen. Und regelmäßig lädt er auch dazu zu Fachtagungen ein. Herr Dr. Bonelli führt eine Privatpraxis in Wien. Er bietet auch Telefonzeiten an. Und möchten Sie Kontakt mit ihm aufnehmen und zu der Praxis, dann finden Sie die Kontaktdaten in gewohnter Weise auf unserer Homepage www.horeb.org. Oder Sie rufen den Hörerservice an. Wiederholt wird die Sendung heute Abend um 23 Uhr. Sie können sie sich auch herunterladen von unserem Podcast-Angebot www.horeb.org. Lebenshilfe, Leben in Beziehung. In dieser Rubrik finden Sie die Sendungen mit Herrn Dr. Bonelli. Sie können auch gerne eine CD anfordern bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Nummer 08328 921 120 und haben Sie allgemein Fragen zur Sendung zu Radio Horeb? Vielleicht möchten Sie uns unterstützen im Gebet nach Balderschwang kommt zur ewigen Anbetung oder uns auch finanziell unterstützen. Herzliche Einladung. Wir sind ja ein rein spendenfinanziertes Radio. Wir leben ausschließlich durch die guten Gaben. Die Geldgaben unserer Hörer, also der Hörerservice steht Ihnen für Fragen zur Verfügung, auch wenn Sie das Programm beziehen möchten, unter der 08328 921 110. Damit geht die Lebenshilfe für heute zu Ende. Behüt Sie Gott, sagt Ihnen Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.